Ein Fotograf packt aus. Angebliche Affäre kam nur durch Zufall ans Licht. So heißt die Überschrift von einem Artikel, der vor kurzem veröffentlicht wurde. Es geht dabei um König Frederik von Dänemark und eine unangenehme Affäre. Er wurde Anfang des Jahres in sein Amt eingeführt als König, von seiner Mutter das Amt übernommen. Kurz davor, Ende letzten Jahres, gab es eine peinliche Affäre für ihn. Er wurde von einem Fotografen gesehen, wie einem mit einem mexikanischen Model unterwegs war. Der Fotograf hat ihn zufällig gesehen. Er hat ihn dann natürlich gleich mal verfolgt und wollte schauen, wo die beiden so hingehen. Sie haben den Abend miteinander verbracht, sind danach in die Wohnung von dem Model gegangen. Er hat das Ganze natürlich schön fotografiert und es war ihm wert, die ganze Nacht vor dem Haus, vor der Wohnung zu warten, um zu schauen, ja, kommt er denn jetzt raus? Oder vielleicht erst am Morgen. Und tatsächlich, blöd für den König, er kam erst am Morgen raus, ganz allein. Der König wurde eiskalt erwischt mit diesem Foto. Wir sehen heute auch zwei andere Personen in der Bibel, oder Personengruppen, die eiskalt erwischt wurden. Wir machen weiter in dem Johannesevangelium, Kapitel 8 heute, wo Jesus der Ehebrecherin begegnet. Und wir beschäftigen uns weiter mit der Frage, wer ist Jesus? Ist er wirklich der Sohn Gottes? Das ist die große Frage im Johannesevangelium. Auch heute wird es darum gehen. Wir bekommen auf diese Frage tatsächlich schon am Anfang vom Johannesevangelium eine ganz klare Antwort. Also es ist kein Geheimnis, das erst aufgelöst werden muss. Johannes der Täufer bezeugt es ganz am Anfang. Dieser ist der Sohn Gottes. Ich habe es gesehen und bezeugt. Also Jesus aus Nazareth, er beschreibt ihn als das Wort, der Autor vom Johannesevangelium, das Wort, das Fleisch wurde. Das Wort, das bei Gott schon immer war und selbst Gott ist. Und in Anbetracht dieser Tatsache weiß sich Johannes der Täufer zu demütigen und sagt, ich bin es nicht wert, ihm seine Schuhriemen zu lösen. Und wir sehen im Fortgang vom Johannesevangelium, dass Menschen eine ganz andere Reaktion auf Jesus hatten. Viele Menschen haben sich nicht gedemütigt, sie haben teilweise ganz anders reagiert. Sie sagen, ich bin seiner nicht wert, dieser lästert und verführt das Volk. Anstatt zu sagen, ich bin seiner nicht wert, sagen sie, er ist unser nicht wert, lasst ihn uns ergreifen und ihn töten. Und obwohl sie ihn immer wieder versuchen zu ergreifen, das haben wir vor 2 Wochen gesehen, letzte Woche gesehen, sie schaffen es nicht, weil sie einfach keine Autorität über den Sohn Gottes haben. Und was tun sie? Sie ergreifen einen Menschen, ja, eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden, über die sie vermeintlich Autorität haben, als Gesetzesgelehrte, als Schriftgelehrte. In der Autorität von dem Gesetz Mose ergreifen sie und führen sie vor Jesus. Wir schauen in den Text und schlagen dazu die Bibeln aus, Johannes 8, Verse 1 bis 11. Jesus aber ging zum Ölberg und frühmorgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich, schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fort waren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau in der Mitte. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ich bete nochmal mit uns. Jesus, wir sind dir dankbar für dein Wort. Danke, dass wir von dir lesen dürfen, um zu sehen, wer du bist. Du lässt uns nicht im Unklaren, sondern du zeigst uns, du offenbarst uns dich, wie du mit Menschen umgehst, Herr. was du über sie denkst. Jesus, wir bitten dich, dass wir auch heute, wenn wir dein Wort analysieren, darüber lernen wollen, dass du unsere Augen und Ohren öffnest, dass wir es verstehen können, dass du uns dabei auch persönlich ansprichst, Herr. Das ist wirklich unser Gebet, dass es nicht an uns vorbeigeht, wir hauptsächlich an andere Menschen denken, sondern dass es uns persönlich trifft und dass du zu uns persönlich sprichst, Herr. Darauf wollen wir vertrauen und dich darum bitten, Herr. Amen. Wenn ihr gerade den Text geschaut habt, werdet ihr in der Fußnote vielleicht gesehen haben, dass dort steht, dass dieser Textabschnitt erst später in die Bibel hinzugefügt wurde. Und das war tatsächlich so. Also es wurde erst später hinzugefügt. Das soll uns aber nicht beunruhigen. Seitdem wurde dieser Text von der Kirche als Kanon angesehen und gepredigt. Und das wollen wir auch heute tun. Wir werden auch sehen, dass dieser Text uns eindeutige Wahrheiten über Jesus zeigt. Eindeutige Wahrheiten über Jesus und über uns Menschen. Wir werden den Abschnitt in drei Schritten anschauen. Nicht unbedingt in drei Abschnitten, sondern eher in drei Perspektiven. Als erstes wollen wir aus der Perspektive von den Schriftgelehrten und Pharisäern reinschauen. Als zweites von der Frau, die erwischt wurde. Und als drittes von Jesus. Also so können Sie mir am besten folgen. Der Text zeigt uns am Anfang sehr deutlich, dass es den Pharisäern und Schriftgelehrten nicht darum geht, hier Gerechtigkeit zu erfüllen. Ja, sie wollen schlicht Jesus wiedergreifen. Und bisher haben sie es vielleicht physisch probiert, aber sie konnten es nicht. Und jetzt versuchen sie ihn eher juristisch, wenn man so will, moralisch zu ergreifen. Wird das klappen? Sie wollen seine Integrität angreifen und endlich einen Grund finden, wie sie ihn verklagen können. Also sie missbrauchen in gewisser Weise ihre Autorität, die sie haben, als Gesetzesgelehrte, als Schriftgelehrte, als Pharisäer, um ihn in Ungerechtigkeit zu verstricken, ihn in seinen Worten zu fangen. Also anstatt die Gerechtigkeit zu lieben und demütig auszuüben, nutzen sie sie, um Jesus zu fangen. Die Person, die doch die Gerechtigkeit in Person ist. Also das ist die Situation, mit der wir konfrontiert sind. Lasst uns kurz verstehen, was hier genau der Anklagefall ist. Also tatsächlich war es so im mosaischen Gesetz, dass auf Ehebruch die Todesstrafe stand. Für die Ausübung dieser Strafe gab es allerdings sehr strikte Kriterien. Also einmal mussten mindestens zwei Zeugen die Tat gesehen haben. Und die Zeugen mussten dann auch die sein, die den ersten Stein schmissen. Also es konnte nicht sein, dass irgendjemand sagt, ja, ich mag den gar nicht, der geht mir richtig auf die Nerven, ich behaupte jetzt mal Dinge über ihn. Also der die Behauptung macht, der muss auch die Strafe ausführen. Das war so ein erster Schutzmechanismus. Dann sollten sie auch aufeinander Acht haben. Also nicht wie der Fotograf, der sich riesig gefreut hat, jetzt mit diesem Geld wahnsinnig viel Geld zu machen. Nein, die Leute sollten wirklich aufeinander Acht haben im Volk Israel. Sie sollten einander warnen, sie lehren und wirklich auf den Weg weisen, nicht sich in Sünde zu verstricken. Also das waren alles Schutzmechanismen, die Gott seinem Volk gegeben hat, um diese Sünde nicht zu begehen. Und der Auftrag zur Steinigung, der mag für uns moderne westliche Menschen vielleicht erstmal ein Schock sein. Und vielleicht für viele schon ein Grund, die Bibel wegzulegen und sagen, okay, wieder so eine radikale Aussage, kann ich nichts mit anfangen. Dabei hoffe ich aber, und es sollte uns klar werden, dass wir alle von unserer Kultur und unseren Moralvorstellungen geprägt werden. Tatsächlich haben wir heute im Westen, wenn man so will, eine sehr ungewöhnliche Herangehensweise an Ehe und insbesondere auch an Sex. Wir sehen das nicht nur an immer mehr Ehescheidungen, wir sehen das auch an immer weniger Eheschließungen und auch interessant, immer mehr Ehen, die offen geführt werden, offene Beziehungen, also eine Beziehung, wo man einfach mal schnell einen anderen Partner noch dazu haben kann. Vor 10 Jahren, so schreibt eine Münchner Beziehungsberaterin, waren offene Beziehungen überhaupt kein Thema in ihrer Arbeit gewesen. Heute sind offene Beziehungen durchaus ein Thema. Ich kann sagen, dass die Zunahme in meiner Praxis widerspiegelt. Interessant. So schnell also können sich Moral und Wertvorstellungen ändern. 10 Jahren schon wieder ganz anders. Also leg die Bibel nicht gleich weg, wenn sie nicht genau gerade deine Moralvorstellung, die von deiner Kultur und Gesellschaft geprägt sind, widerspiegelt. Die Ehe ist also laut der Bibel ein absolut schützenswertes Gut. Die Ehe war für Gott heilig. Und wir sehen das vor allem auch, wenn wir die Völker anschauen, die damals um Israel waren, vor allem auch Kanaan vorneweg, die vorher in diesem Land gewohnt haben, sie waren so ganz anders. Sie haben wirklich nicht die Ehe als einen heiligen Bund gesehen. Sie hatten eine sehr krasse, wie soll ich sagen, sehr krasse Auslebung von Sex und Ehe. Also sie haben allerlei, selbst wahrscheinlich für uns moderne Menschen, überraschend krassen Unmoral getrieben. Und Israel sollte anders sein. Sie sollten sich davon abgrenzen. Und deshalb gibt er seinem Volk diesen heiligen Bund, den sie unbedingt halten sollen. Und vielleicht für uns moderne Menschen ein sehr strenges Gebot. Aber es hatte seinen Grund. Menschen lassen sich so schnell von Dingen verführen, die verlockend klingen. Also zurück zur Anklage, den der Text hier nun vorbringt. Schaut mal genau hin, was hier passiert. Es laufen nämlich mindestens 5 Dinge grundlegend schief. Erstens, wo ist denn der Mann? Also soweit ich Ehebruch verstanden habe, gehören da doch 2 Personen dazu. Mann taucht hier gar nicht auf. Und tatsächlich, wenn wir in das Gesetz schauen, das die Schriftgelehrten ja eigentlich doch so gut kennen, lesen wir, dass eigentlich nicht nur die Frau, sondern genauso der Mann, für den Mann die Strafe gegolten hätte. Wir schauen uns das mal kurz an in 5. Mose 22. Ihr müsst das nicht aufschlagen, ich lese es uns vor. Wenn jemand dabei ergriffen wird, dass er bei einer Frau schläft, die einen Ehemann hat, so sollen sie beide sterben, der Mann und die Frau, bei der er geschlafen hat. So sollst du das Böse aus Israel wegtun. Wir sehen bei dem Text auch, dass hier nichts explizit von Steinigen steht. Hier steht nur, sie sollen getötet werden. Auch interessant. Dann die Frage, wo sind eigentlich die Zeugen? Wir haben gehört, es braucht mindestens 2 Zeugen. Also entweder sie sagen gar nichts oder sie sind nicht da. Wir lesen nichts von ihnen. Wo ist der Gerichtssaal? War es wirklich so notwendig, dass sie diese Frau beim Ehebruch ertappt vor das ganze Volk ziehen, dass alle es auch ja sehen, um Jesus diese Frage zu stellen? Hätten sie nicht auch, wenn es ihnen wirklich um Gerechtigkeit geht, privat zu Jesus kommen können und sagen, hey Jesus, hier ist die Situation, was sollen wir tun? Nee, sie machen eine Riesenshow draus in aller Öffentlichkeit. Wo sind die Römer? Befinden wir uns noch in Israel zur Zeit, wo das mosaische Gesetz so ausgeführt wurde? Nee, in gewisser Weise, wir haben die römische Besatzung, römisches Recht gilt. Das heißt, es ist sehr zweifelhaft, ob sie überhaupt die Befugsgewaltnis hatten, über diese Frau hier ein Gerichtsurteil zu sprechen. Ja, wir sehen das später im Johannesevangelium, wenn sie Jesus selbst verklagen wollen, sie Jesus zu Pilatus bringen und sagen, hier, der Übeltäter, töte ihn, und Pilatus zu ihnen sagt, nehmt ihr ihn, richtet ihr ihn nach eurem Gesetz. Und sie sprachen, es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. Also all diese Punkte zeigen uns hoffentlich, dass es ihnen nicht darum geht, hier ein gerechtes Urteil zu sprechen. Nein, einzig und allein wollen sie Jesus in seinem Anspruch als Messias öffentlich diskreditieren. Und der Text sagt es uns letztendlich auch selber, sie wollen ihn verklagen. Und egal, wie Jesus geantwortet hätte, also hätte er gesagt, ja, okay, dann steinigt sie, das sagt ihr das Gesetz, oder nee, steinigt sie auf keinen Fall. Es waren eine Vielzahl von Problemen, die damit einhergegangen wären. Höchstwahrscheinlich haben sie gedacht, okay, er sagt wahrscheinlich, steinigt sie nicht. Und dann wäre es sehr elegant für sie gewesen, weil dann hätten sie sagen können, ja gut, also wir hier Jünger, mosaisches Gesetz, und du stellst dich also gegen das Gesetz, Mose, und behauptest hier etwas dagegen sagen zu können. Also damit hast du dich klar verraten, weil Moses Gesetz ist das Wichtigste, und wie kannst du etwas dagegen sagen? Jesus ist aber viel weiser in seiner Antwort, und wir können nur wirklich staunen, wie er mit dieser Vielzahl an Fallstricken umgeht. Er offenbart ihre List, ihre Heuchelei, und sagt schlicht, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den Stein auf sie. Also anstatt, dass sie Jesus verklagen können, dreht Jesus hier den Spieß um. Anstatt, dass sie Jesus erwischen können, dreht den Spieß um und erwischt sie selber. Erwischt sie selber in ihrer Doppelmoral. Und einer nach dem anderen verlässt den Platz. Angefangen von den Ältesten, die wahrscheinlich nicht lange überlegen mussten, dass sie Sünder sind, gefolgt von den Jüngern. Einer nach dem anderen verlässt den Platz. Und ihr Weggehen offenbart es natürlich. Es offenbart, dass sie selber Sünder sind. Wie geht es dir, wenn du erwischt wurdest? Kennst du das Gefühl, schnell weggehen zu wollen, schnell Ausreden zu finden, vielleicht zum Gegenangriff auszuholen? Ich glaube, niemand wird gerne in seiner Doppelmoral erwischt, in seiner scheinbaren Gerechtigkeit, die er doch bei den anderen, bei sich selbst gar nicht lebt, bei den anderen aber fordert. Es ist peinlich, es ist entblößend und ironischerweise passiert ja genau das nun mit diesen Schriftgelehrten, was sie gerade noch bei der Frau versuchen. Ja, sie haben die Frau entblößt, indem sie in die Mitte gestellt haben und jetzt werden sie entblößt, weil sie merken, wow, wir können Jesus nicht verklagen und wir sind eigentlich selber gerade vor aller Augen als falsche und falsche Gesetzesgelehrte in unserer Doppelmoral erwischt worden. Also die Frage an uns, legen wir manchmal einen doppelten Standard an? Erwartest du etwas, was du selbst nicht tust? Störst du dich vielleicht manchmal an dem Stolz von anderen Menschen? Merkst kaum, dass du selber stolz bist? Ja, wir sehen es in der Welt auch, wenn sie Gott verklagen wollen und sagen, warum lässt Gott so viel Böses in der Welt zu? Warum greift er nicht ein? Wenn er doch allmächtig ist, soll er es doch tun. Und sie vergessen, dass die, die Gott anklagen, doch auch oft die sind, die selber Dinge tun, die böse sind. Also das Problem hier der Pharisäer und Schriftgelehrten ist keineswegs etwas, das wir heute nicht mehr kennen würden. Und besonders, denke ich, die, die in Autoritätspositionen sind, sind hier sehr herausgefordert. Also gerade Chefs in der Arbeit, die ihren Arbeitnehmern sagen, hey, tu das und das und selber es vielleicht nicht tun. Oder Lehrer, Eltern in ihrer Beziehung und Erziehung mit Kindern, Ehepartner, die gern von einem anderen etwas erwarten, was sie vielleicht selber gar nicht einhalten können, Prediger. Wir haben es eingangs schon gelesen. Paulus schreibt dazu etwas sehr klar im Römer Kapitel 2. Und ich möchte noch mal zwei Verse lesen, die er später im Anschluss schreibt. Ich glaube, die sehr gut zusammenfassen, was wir hier sehen. Kapitel 2, Vers 21 sagt er, du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen und du stiehlst. Vers 22, du sprichst, man solle nicht Ehe brechen. Du brichst die Ehe. Also diese Worte von Jesus, sündige nicht mehr, sündige hinfort nicht mehr, spricht Jesus zwar zu Ehebrechern, aber sie hätten genauso gut für die Schriftgelehrten und Pharisäer gegolten. Ja, letztendlich für uns alle, die wir uns so gern und so oft schuldig machen in Doppelmoral, Scheinheiligkeit, Heuchelei. Wir sehen also, dass Jesus sie erwischt. Schauen wir uns die Perspektive der Frau an, der Ehebrecherin im Punkt 2. Wir lesen im Prinzip nicht viel darüber, wie es ihr geht, ob sie vielleicht schon Jesus kannte, was sie von ihm wusste. Aber ohne, dass sie etwas sagen muss, können wir sehr stark davon ausgehen, dass sie in diesem Moment sehr starke Entblößung und öffentliche Demütigung erfährt. Sie wird von einer ganzen Gruppe hier in den Tempel gezerrt und zur Schau gestellt und sagen, das ist die Ehebrecherin. Der Fakt, dass sie schweigt, zeigt höchstwahrscheinlich, dass sie in großer Angst und Verzweiflung gerade ist. Sie wird konfrontiert mit ihrer Sünde und die Sünde macht, was sie immer macht. Sie löst Scham in uns aus, ja, wie sie hier entblößt wird. Sie löst Schuld in uns aus, sie wird angeklagt und sie löst Furcht aus. Sie weiß nicht, ob sie die nächsten Minuten überleben wird. Und das ist tatsächlich, was die Sünde mit uns immer macht, früher oder später. Vielleicht können wir sie verheimlichen und es geht uns nicht wie der Frau, aber letztendlich, wenn sie offenbar wird, betrügt die Sünde uns immer und sie löst Scham, Schuld und Furcht in uns aus. Das ist heute so und das war auch damals so. Wenn wir uns zurückerinnern, bei der ersten begangenen Sünde im Garten, Adam und Eva, auch damals gehörten tatsächlich zwei Personen zur Sünde. wie heute in der Geschichte beim Ehebruch, auch bei der Situation, wo sie von der Frucht genommen haben, zwei Personen. Und interessanterweise, wie damals schon der Mann elegant gesagt hat, ja, also die Frau hat mir von der Frucht gegeben, ich bin eigentlich unschuldig. So können wir sehen, wie in ähnlicher Weise vielleicht hier der Mann auch gesagt, hey, die Frau hat mir ihren Körper gegeben, ich bin unschuldig. Und drückt sich von dieser Situation. Wir wissen nicht genau, wie es zu diesem Ehebruch kam, aber wir können stark davon ausgehen, dass er tatsächlich stattgefunden hat, dass es keine falschen Anschuldigungen war. Zum einen, weil wir lesen zu Beginn, früh morgens ging Jesus in den Tempel und da kamen schon die Leute mit der Ehebrecherin. Also die Nacht war schon vergangen. Sie haben die Nacht miteinander verbracht, höchstwahrscheinlich. Wir lesen es aber auch einfach darin, dass die Ehebrecherin schweigt, dass sie nichts zu ihrer Anklage sagt. Aber spätestens wird es uns klar, wenn Jesus sagt, sündige nicht mehr, dass wohl wirklich Sünde stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich den Text lese, tendiere ich ein bisschen so dazu, die Frauen in Schutz nehmen zu wollen und zu sagen, die arme Frau, lasst sie jetzt doch einfach in Ruhe und gehen. Das ist ja total unfair, was ihr mit ihr hier macht und wie ihr sie anklagt öffentlich. Und ja, es ist ja auch so, der Anklageprozess ist alles andere als fair. Ich glaube, trotzdem müssen wir aufpassen, diese Frau nicht zu schnell zu entschuldigen. Versetzen wir uns in ihre Lage. Also stell dir mal vor, Jesus wäre in deiner Stadt. Jesus ist in Jerusalem, der Sohn Gottes. Und predigt im Tempel, er lehrt. Und wenn es chronologisch richtig einordnen zu können, dann war sogar auch Laubhüttenfest. Und die Leute sollten sich eigentlich daran erinnern, wie Gott sie versorgt hat. Wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. Wie sie in Zelten gewohnt haben und Gott zusammen danken. Stattdessen aber verbringst du lieber die Nacht mit einem fremden Mann und begehst Ehebruch. Gerade in der Zeit, wo Jesus, der Sohn Gottes, in deiner Stadt ist. Und ist das nicht typisch für die Sünde, dass sie uns nicht nur in große Bedrängnis bringt, sondern uns abhält, an dem Ort zu sein, wo wir eigentlich sein sollten? Oder die Dinge zu tun, die wir eigentlich tun sollten? Die Situation für die Frau war mindestens schockierend. Wir haben schon ein bisschen uns durchdacht, wie es ihr wohl gegangen ist. Zum einen natürlich, weil sie auf frischer Tat ertappt wurde, aber zum anderen, weil sie natürlich hier gegen jede Erwartung plötzlich nach mosaisches Gesetz auf sie angewandt wird. Damit hat sie vielleicht gar nicht gerechnet. Plötzlich steht dieser berüchtigte Mann Jesus vor ihr. Sie weiß nicht, okay, der sagt irgendwie Dinge, die keiner erwartet. Was passiert jetzt hier mit mir? Sagt er vielleicht wirklich, ich soll gesteinigt werden? Und dann sagt Jesus auch noch, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und sie denkt, ach du Schreck, gut, dass er auch noch dabei ist. Und selbst vielleicht als die Ankläger nach und nach gehen, weiß sie letztendlich nicht bis zum Ende, ob vielleicht doch noch jemand sagt, okay, also keine Ahnung, wieso hier alle gehen, ich werfe hier den ersten Stein. Also sie hat Todesangst bis zum Ende, davon können wir sicherlich ausgehen. Bevor wir betrachten, wie es mit der Frau letztendlich ausgeht und was das mit uns zu tun hat, schauen wir auf Jesus im dritten Teil. Und ich denke, es ist nochmal wichtig, so wie ich es zu Beginn auch schon mal gesagt habe, uns vor Augen zu halten, wer Jesus ist, wie er im Johannesevangelium vorgestellt wurde. Und wir bekommen immer wieder Hinweise über seine Göttlichkeit, dass er wirklich mehr ist als nur ein Lehrer. Und wenn wir genau hinschauen, so bekommen wir heute auch einen Hinweis. Ihr habt euch vielleicht schon mal gefragt, was es hier mit dieser komischen Finger-auf-Erde-Schreiberei zu tun hat. Schauen wir uns den Vers 6b mal an und ob wir daraus vielleicht noch mehr nehmen können, als nur ein geheimnisvoller Akt von Jesus. In Vers 6b lesen wir, aber Jesus bückte sich und schrieb, mit dem Finger auf die Erde. Viele Rätsel hier, was hat Jesus wohl geschrieben? Ja, spannende Frage, hat er vielleicht irgendwie das Teile von dem Gesetz nochmal aufgeschrieben? Hat er hier irgendwie in dem Anklagefall etwas aufgeschrieben? wollte er vielleicht einfach nur die Spannung hochmachen, dass er erstmal gar nicht antwortet, sondern erstmal einfach nur schreibt? Ja, interessante Fragen. Aber ich denke, der Text sagt es uns einfach nicht, was er geschrieben hat. Vielmehr soll er vielleicht unser Augenmerk darauf lenken, wie er geschrieben hat. Er schreibt mit dem Finger auf die Erde. Und ich lese uns mal einen Vers aus dem 2. Mose vor. Ihr dürft mir einfach zuhören. Dort steht, als Gott Mose das Gesetz gibt. Und als er auf dem Berg Sinai mit Mose zu Ende geredet hatte, gab er ihm die 2 Tafeln des Zeugnisses, steinerne Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes. Also die Schriftgelehrten und Pharisäer kommen hier mit dem Gesetz Mose zu Jesus, wollen ihn konfrontieren. Und wir tun gut daran, mal zu überlegen, ja, woher kommt denn das Gesetz Mose? Kommt es nicht von Gott? Kommt es nicht von Gott selber und sie kommen hier zu dem Gottessohn? Sie wollen den Autor des Gesetzes hier gerade verklagen? Wie ironisch ist das denn? Also Jesus ist nicht nur der Erfüller des Gesetzes, er ist auch der Autor des Gesetzes. Sie kommen zu dem Menschen, der den Menschen die Gebote gegeben hat, damit es ihnen gut geht. Und das ist wirklich nochmal gut, uns das in Erinnerung zu rufen. Die Gesetze waren in keiner Weise etwas, um Menschen zu ärgern, Spielverderber zu sein, ganz im Gegenteil. 5. Mose 6 lesen wir das. Höre nun seine Gebote, Volk Israel, und befolge sie, damit es dir gut geht. Kannst du das sehen? Dass wenn Jesus hier die Frau aufruft, sündige hinfort nicht mehr, er es wirklich gut mit ihr meint. Es gut für den Mensch ist, Gottes Gebote zu befolgen. Und dass auch wenn Jesus dich aufruft, sündige hinfort nicht mehr, dass er es gut mit dir meint. Er nur Gutes über dich, für dich will. Das Problem ist, wir misstrauen Gott, dass er es gut mit uns meint. Wir lieben es viel mehr, selber Gott zu spielen. Selber zu entscheiden, was gut für mich ist. Selber zu entscheiden, was richtig für mich ist. Das war am Anfang so bei Adam und Eva, beim ersten Sündenfall, wo die Schlange die Menschen versucht und sagt, ja, sollte Gott wirklich gesagt haben, er genau kitzelt dieses Thema. Gott hält dir etwas vor. Du musst jetzt handeln, damit es dir gut geht. Ey, dir geht es viel besser, wenn du selber Gott spielst. So ging die Sünde los. Aber gut, dass Jesus noch viel mehr ist als nur Autor, der Gesetzgeber. Er ist auch der Gesetzerfüller. Er ist der eine, der wirklich keine Sünde begangen hat. Er ist der eine, der stehen bleiben darf, wenn er sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Er ist der, der legitim hier theoretisch den Stein hätte werfen können. Und wenn du heute um deine Sünde weißt, wenn du vielleicht auch überführt wurdest, dass du auch Sünder bist, dass du auch böse Dinge tust, und diese unangenehme Wahrheit vielleicht gerade in dir aufgekommen ist, da gibt es doch etwas, dann mach das nicht zum Anlass, dich jetzt zu verbergen, dich irgendwie doch in Gerechtigkeit zu tarnen und sagen, ja, ich mache ja auch so viele gute Dinge, dann passt das schon, wenn ich das mal so mache. Such keine Ausreden, schau lieber auf Jesus. Schau auf den, der den Stein legitim hätte werfen können, aber es nicht getan hat. Und hör auf seine Worte. Wir schauen nochmal in den Text ab Vers 9, Vers 9b. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Jesus antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Also Jesus richtet nicht die Frau. Sie darf gehen. Er befreit sie sogar von all ihren Anklägern. Keiner ist mehr da. Und viele würden uns vielleicht, von uns würden vielleicht die Worte schon so interpretieren, ja, Jesus vergibt dir alle ihre Sünden. Aber ich würde sagen, der Text geht hier diesen Schritt noch nicht. Er zeigt uns viel mehr, wie es auch an anderer Stelle im Johannesevangelium heißt, dass Jesus eben nicht in die Welt gekommen ist, um die Welt zu richten. Nee, wieso ist er gekommen? Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also Jesus kommt nicht als Richter in die Welt, er kommt als Retter in die Welt. Gute Nachrichten für uns. Und die Frage ist, wie sieht diese Rettung nun genau aus? Was hat Jesus diesen Menschen zu sagen, die Sündigen, die davon erwischt sind, die davon überführt sind? Und wir sehen es letztendlich nicht nur an seinen Worten, sondern besonders klar an seinen Taten. Denken wir über Jesus nach. Jesus ist doch letztendlich der, der ergriffen wurde später, als er nachts früh morgens im Garten Gethsemane war. Wie die Frau nachts früh morgens kommen auch einmal Soldaten in den Garten, ergreifen Jesus und ziehen ihn vor die Meute, vor die Pharisäer und Hohepriester. Ja, wie die Frau ergriffen wurde und vors Volk gestellt wurde und angeklagt wurde, so wird einmal Jesus ergriffen werden und vors Volk gestellt werden. Und sie werden ihn anklagen. Er wird in die Mitte gestellt werden, wie die Frau in die Mitte gestellt werden. Er wird entblößt werden, wie die Frau entblößt wurde. Ja, bei ihm geht es sogar noch viel weiter. Von ihm werden die Klamotten runtergerissen, er wird bespuckt werden, er wird geschlagen werden. Der Liebe mit nur einem wichtigen Unterschied. Während die Frau davonkommt, wenn die Steine nicht auf die Frau geschmissen werden, so werden im übertragenen Sinne die Steine auf Jesus geschmissen werden. Er wird nicht mit dem Leben davonkommen. Während die Frau mit dem Leben davongekommen ist, wird Jesus sterben. Seine Ankläger werden nicht einer nach dem anderen nach Hause gehen, sondern ganz im Gegenteil, sie werden einer nach dem anderen hinzukommen und schaulustig ans Kreuz sich stellen und ihn spotten und sagen, geh doch vom Kreuz runter. Er wird sich richten lassen von den ungerechten Richtern. Nun, wie hilft uns das Sündern? Und wie zu Beginn hilft uns wieder das Zeugnis von Johannes des Täufers. Kapitel 1 sagt er wunderbare Verse, wunderbare Worte in Vers 29. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Jesus ist dieses gerechte Lamm. Er ist der, der sich opfert für die Ungerechten, für die Sünder. Er hat das für uns getan. Er ist der, der unsere Anklagen auf sich nimmt. Unsere gerechtfertigten Anklagen nimmt er auf sich, für den es ungerechtfertigt war. Er schafft ein Ende aller Anklagen durch seine Gnade. Wie kannst du diese Gnade empfangen? Wieder sagt uns das Johannesevangelium. Ich weiß, ich zitiere einige Stellen, aber ich will uns sehen lassen, dass das Johannesevangelium wirklich eine Geschichte erzählt. Letztendlich die Bibel eine Geschichte erzählt. Hören wir auf die wunderbaren Worte, die Jesus spricht im Kapitel 3, Vers 16. Viele kennen es auswendig. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Kennst du das Gefühl, wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn du dich schuldig gemacht hast und du musst dich entschuldigen, dieses unangenehme Gefühl und weißt, ich wurde hier gerade ertappt, ich muss etwas bereinigen und du musst zu dieser Person gehen und weißt, sie hätte eigentlich jedes Recht, dich zu verdammen, dich sauer auf dich zu sein, wütend auf dich zu sein. Und du musst aber darauf hoffen, dass, wenn du kommst, sie irgendwie Gnade mit dir hat. Und durch dieses unangenehme Gefühl hindurchbrechen und trotzdem kommen. Und bei den Menschen wissen wir oft nicht, ob sie wirklich Gnade mit uns haben und ob sie uns verdammen. Ja, König Frederik wusste es nicht genau oder weiß es heute nicht genau. Wenn er jetzt öffentlich sagen würde, ja, ich habe Ehebruch begangen, was er nicht unbedingt tun muss, aber wenn er das sagen würde, wüsste er nicht, ob seine Landsleute ihn verdammen würden und sagen, so jemand wollen wir nicht als König haben oder ob sie Gnade mit ihm haben würden. Er weiß es nicht. Aber bei Jesus wissen wir es. Bei Jesus wissen wir es. Warum wissen wir es? Weil er nicht nur in Wahrheit gekommen ist, er ist auch in Gnade gekommen. wie es in Kapitel 1 heißt von Johannesbrief. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und das sind gute Neuigkeiten für uns. Gute Neuigkeiten für die Schriftgelehrten, die heuchlerischen Schriftgelehrten, für die Ehebrecher. Für alle uns Sünder sind das gute Nachrichten. Sie wollten ihm Böses, aber Jesus schickt sie nicht weg. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir das auch. Er schickt sie letztendlich nicht weg. Sie gehen selber, erst die Schriftgelehrten, dann die Ehebrecherin. Aber wozu ruft Jesus Menschen letztendlich auf? Wir haben es in den letzten Wochen immer wieder gesehen. Er ruft auf und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr durstig seid. Ich will euch zu trinken geben. Glaubt an mich. Ich möchte zum Ende kommen und uns noch eine Warnung mitgeben und eine Zusage. Zuerst die Warnung. Vielleicht bist du gut bisher mit deinen Sünden davongekommen. Du wurdest vielleicht nicht erwischt und sagst, ja, mir passiert sowas nicht, ich werde nicht erwischt werden. Dann lass dich warnen, dass wir alle mal spätestens, wenn wir sterben, vom Tod erwischt werden. Wir wissen nicht, wann das ist. Das kann plötzlich sein, wie es bei der Frau war. Die hat auch nicht damit gerechnet. Ja? Gerade noch kuschelig mit diesem fremden Mann. Vergnügen, die Nacht verbracht. Vielleicht gerade geschlafen. Und plötzlich kommen Männer rein. Plötzlich wird sie ergriffen. Unerwartet. Lass dich warnen, dass jetzt, wo noch Gnadenzeit ist, begegne jetzt Jesus. Begegne ihm jetzt als deinem Retter. Warte nicht, bevor du nach dem Tod vor diesem Jesus stehst und er dein Richter sein wird. Denn das wird er sein. Wir lesen, dass Gott dem Sohn das Gericht übergeben hat. Das heißt, während Jesus Retter ist, wird er auch einmal Gericht halten. Und er ist gerecht. Und er ist gut. Also komm jetzt zu Jesus. Komm jetzt, während er noch Gnade für dich hat. Denn wie die Frau am Ende allein vor Jesus steht, so müssen wir eines Tages mal allein vor Jesus stehen. Komm jetzt zu ihm, warte nicht zu lange. Und dann eine wunderbare Zusage, dass wir zu Jesus jederzeit kommen können. Egal wie groß deine Sünde ist, egal wie sehr du dich verdammst und sagst, okay, jetzt habe ich keine Chance mehr, du kannst zu ihm kommen. Und du kannst zu ihm kommen, wenn es für dich das erste Mal ist, kannst du zu ihm kommen. Du kannst auch immer wieder zu ihm kommen, wenn du dich in Sünde verstrickt hast. Wenn du dich selber anklagst und sagst, wieso habe ich das schon wieder getan? So kannst du zu Jesus kommen, mit deiner Schuld, immer wieder aufs Neue. Lass dich von seiner Freundlichkeit aufs Neue begeistern, die wir heute gesehen haben. Ja, was hat Gott getan, nachdem Adam und Eva gesündigt haben und sie aus dem Garten Eden gehen mussten? Er hat sie mit Fellen bekleidet. Sie haben gerade noch gegen ihn rebelliert, aber er geht ihnen nach, bekleidet sie. Und er liebt die Welt so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Vertraue dich ihm an. Er wird dich nicht hinausstoßen. Wende dich ihm zu im Glauben. Dann wird auch er dich bekleiden mit reinen, weißen Gewändern. Alle Schuld von dir wischen. Wir müssen keine Furcht haben vor der Verdammnis, denn er hat sie für uns getragen. Er, der Gerechte. Gott wird uns nicht doppelt anklagen. Also wenn du heute immer noch Anklagen erlebst und Christ bist und in Jesus glaubst, so vertraue darauf, dass die Anklage bereits von Jesus getragen wurde. Der Hammer ist in gewisser Weise schon gefallen. Er wird nicht zweimal fallen. Gerechtigkeit ist hergestellt, wenn du bei Jesus im Glauben Schutz gefunden hast. Also komm zu Jesus, lass dich von dieser unangenehmen Wahrheit überführen. Versuch sie nicht zu verstecken oder wegzurennen, sondern komm mutig zum Gnadenthron. Denn bei Jesus finden wir wirklich Gnade. Amen.